D-Radio Wissen. Update.
Dieses Urteil könnte die politische Debatte um den sogenannten Sozialtourismus etwas beruhigen. Der Europäische Gerichtshof hat bestätigt, dass EU-Bürger im Ausland nicht automatisch ein Recht auf Sozialleistungen haben. Geklagt hatte eine Rumänin, die seit 4 Jahren in Leipzig lebt und kein Hartz IV bekommt. Zu Recht, sagt der EuGH, denn sie hat sich nie ernsthaft um Arbeit bemüht. Was das Urteil für Deutschland, Europa und die Rumänin bedeutet, klären wir heute im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Viele in Europa haben mit Spannung auf dieses Urteil gewartet, denn es hat grundsätzliche Bedeutung für die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union. Sie ermöglicht es EU-Bürgern, ihren Wohnort frei zu wählen und in jedem Mitgliedsland nach Arbeit zu suchen. Dadurch ist es aber natürlich auch möglich, sich Sozialleistungen zu erschleichen. Der EuGH hat heute vor allem klargestellt, dass jeder EU-Staat das Recht hat, sich davor zu schützen. Der Chef der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Herbert Reul, ist mit der Entscheidung der Richter zufrieden.
Die schafft Sicherheit in Deutschland. Sie schafft Verlässlichkeit, dass die europäische Richtlinie Bestand hat. Sie schafft Klarheit, dass diejenigen, die nicht arbeiten, auch keine Sozialleistungen in Anspruch nehmen können. Und es kann deswegen auch zu der politischen Beruhigung führen.
Auch die EU-Kommission und der Deutsche Städtetag sehen das Urteil positiv. Im Moment haben ausländische EU-Bürger in den ersten 3 Monaten gar keinen Anspruch auf Hartz IV und auch danach nur dann, wenn sie vorher gearbeitet haben. Den EU-Richtern zufolge ist das grundsätzlich in Ordnung. Aber, und das ist in Deutschland bisher nicht so, jeder einzelne Fall muss genau geprüft werden. Sehr zur Freude der grünen Europaabgeordneten Ska Keller.
Es ist ganz klar, dass sich auch in Deutschland niemand um eine Einzelfallprüfung herumdrücken kann. Und das war ja zwischendurch eben auch im Gespräch. Und es ist ganz klar, dass das Gericht bestätigt hat, dass man eben Menschen nicht pauschal beurteilt, sondern dass man sich jeden einzelnen Fall anguckt.
Dabei könnte herauskommen, dass es in Deutschland gar nicht so viel Sozialmissbrauch gibt. Nach Angaben der Bundesregierung lebten im vergangenen Jahr rund 414.000 Menschen aus Bulgarien oder Rumänien in Deutschland. Weniger als 10% von ihnen bekamen Sozialhilfe und gegen gerade mal 195 Menschen aus diesen beiden Ländern wurden Verfahren wegen möglichen Sozialversicherungsbetrugs eingeleitet. Kritik am Urteil kam deshalb von der Diakonie. Die Vorsitzende Maria Lohheide sagte, allen EU-Bürgern müsse das Existenzminimum zugesichert werden, auch wenn sie gerade erst Arbeit suchen. Die grüne Terry Reinke wiederum forderte, endlich in allen EU-Ländern für soziale Mindeststandards zu sorgen.
Ich glaube, dass wir noch weiter und noch breiter die Debatte führen müssen, wie wir eine Tür aufmachen können für soziale Mindeststandards in der Europäischen Union, weil wir immer wieder gesehen haben, dass es da noch ganz viel Nachbesserungsbedarf gibt.
In diesem Jahr ist die Zahl der Rumänen und Bulgaren in Deutschland zwar deutlich gestiegen. Die meisten, da sind sich fast alle Experten einig, kommen aber nicht wegen der Sozialleistungen, sondern wegen der Arbeit. Sollte es doch einmal anders sein, dann, so Herbert Reul von der CDU, könne man jetzt darauf reagieren.
Die Ausrede, dass es Brüssel gilt, da nicht mehr. Sondern jetzt muss jede Stadt, jede Gemeinde selber entscheiden, wenn die 3-Monats-Frist vorbei ist. Entweder schicken sie die Damen und Herren Richtung Heimat oder sie zahlen.
Die Rumänin aber, die auf Hartz IV geklagt hatte, verliert nun nicht auch noch ihr Aufenthaltsrecht, obwohl sie nicht selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen kann. Das hatte das Gericht in Leipzig schon vorher klargestellt.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Das Hartz-IV-Urteil wird auch im Netz viel kommentiert. User Per Röntwett schreibt bei Spiegel Online, nie hier gearbeitet, nie hier nach Arbeit gesucht, ergo kein Hartz-IV. Das, was der gesunde Menschenverstand auch gefordert hätte, ist auch nun passiert. Und User Dave meint, alles andere wäre ein Schlag ins Gesicht derer, die Tag für Tag einer Beschäftigung nachgehen und dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Wie dreist muss man sein, um diese angeblichen Ansprüche auch noch durch ein Gericht legitimieren zu lassen? So sieht es auch User Berglöwe und meint auf tagesschau.de, wer nicht einmal den Versuch unternimmt, Arbeit in Deutschland zu suchen, finden als Einwanderer, der sollte nach meiner Ansicht gar nichts vom Staat bekommen, bestenfalls Lebensmittel bis zur Rückführung in sein Heimatland. Angemessen findet auch User Geko69 das EuGH-Urteil, wendet aber ein, das sollte und darf aber nicht konsequenterweise dazu führen, alle mittellosen Zuwanderer aus anderen EU-Ländern abzuschieben, die länger als 3 Monate und kürzer als 5 Jahre hier mit uns leben. Auf Twitter kommentiert Tobias Schulze, Wie europäisch denken die, die das EuGH-Urteil begrüßen, ohne über das Angleichen von Sozialstandards in der EU nachzudenken?
Was sonst noch wichtig war?
Der Europäische Gerichtshof stand heute noch in einem anderen Fall im Mittelpunkt. Es ging um den desertierten US-Soldaten Andre Shepherd. Eine Rechtsgutachterin des EuGH ist der Ansicht, dass Shepherd grundsätzlich in Deutschland Asyl bekommen kann. In den meisten Fällen folgen die Richter solchen Gutachten. Shepherd sprach deshalb von einem kleinen Sieg.
Hier zeigt sich, dass die Europäische Union das Thema ernst nimmt. Und ich hoffe, dass das letztlich auch anderen Kriegsdienstverweigerern im Asylverfahren hilft.
Der ehemalige Berufssoldat Shepherd war in Deutschland stationiert und wegen des Irakkriegs desertiert. 2008 beantragte er hier Asyl, als erster US-Soldat überhaupt in Europa. Shepherds Begründung, der Irakkrieg sei völkerrechtswidrig. Sein Antrag wurde aber abgelehnt. Das Verwaltungsgericht München rief dann den EuGH an. Folgt er dem Rechtsgutachten, müssen danach deutsche Gerichte klären, ob die USA im Irakkrieg Kriegsverbrechen verübt haben und ob Shepherd befürchten musste, daran beteiligt zu werden. Dann hätte er gute Aussichten auf Asyl. In den USA droht ihm nach eigenen Angaben eine Freiheitsstrafe. Justizminister Heiko Maas macht beim Sexualstrafrecht einen Schritt zurück. Nach Kritik aus dem Bundesrat wird der Gesetzentwurf in einigen Punkten entschärft. Wer nackte Personen fotografiert, soll sich nicht mehr generell strafbar machen, sondern nur der, der unbefugt Nacktbilder verbreitet. Der SPD-Politiker sagte, alltägliches Verhalten müsse straffrei bleiben. Im Prozess um das Fährunglück in Südkorea ist der Kapitän zu 36 Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er seine Pflichten verletzt hatte. Bei dem Unglück waren im April mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten waren Schüler. Die Besatzung hatte das sinkende Schiff verlassen, ohne ihnen zu helfen. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, in Berufung zu gehen. Sie fordert die Todesstrafe für den Kapitän und mehrere Besatzungsmitglieder und sie folgt damit der Meinung der Angehörigen der Opfer.
Wir haben doch alle für die Todesstrafe gebetet. Wir wollen, dass die Besatzung genauso viel erleidet wie unsere Kinder.
9 Opfer des Fährunglücks werden noch vermisst. Die Behörden in Südkorea haben die Suche inzwischen aber eingestellt, weil die Lage um das Wrack zu unsicher geworden ist. 2 Taucher sind bei der Suche schon ums Leben gekommen. Marokko ist raus aus der Afrikameisterschaft 2015. Der afrikanische Fußballverband CAF hat dem Land nicht nur die Ausrichtung des Afrika-Cups entzogen, sondern die marokkanische Mannschaft auch vom Turnier ausgeschlossen. Marokko hatte sich wegen der Ebola-Epidemie in Westafrika geweigert, das Turnier wie geplant im Januar und Februar auszurichten und auf eine Verschiebung gedrängt.
Was noch wichtig wird.
Wir bleiben beim Sport. Die Bundesregierung legt morgen einen Entwurf für ein neues Dopinggesetz vor. Die Strafen sollen deutlich härter werden. Sportler, die dopen, könnten demnach zu bis zu 3 Jahren Haft verurteilt werden. Außerdem soll schon der Besitz von Dopingmitteln strafbar werden, egal in welcher Menge. Das neue Gesetz soll für Spitzensportler gelten, die von der Nationalen Anti-Doping-Agentur kontrolliert werden. Das sind etwa 7.000 Athleten. Außerdem müssen Ärzte und Hintermänner mit Strafen rechnen. Wer Minderjährige dopt, dem drohen dann bis zu 10 Jahre Gefängnis. Was fehlt, ist eine Kronzeugenregel, durch die bisher viele Dopingfälle aufgeklärt wurden. Auch die Möglichkeit, die Schweigepflicht für Ärzte aufzuheben, ist nicht geplant. Der Manager der deutschen Fußballnationalmannschaft, Oliver Bierhoff, äußerte sich heute positiv.
Wenn wir das ernsthaft angehen, unterstütze ich das nur. Es ist wirklich kein kleines Delikt und ich glaube, dass man nur mit diesen harten, drastischen Maßnahmen es auch schafft, den Sport sauber zu bekommen.
In Peking sprechen US-Präsident Barack Obama und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping 2 Tage lang über eine engere Zusammenarbeit beider Länder. Vorher haben die beiden Staatschefs beim Gipfeltreffen der Asien- und Pazifikstaaten um die Hoheit gerungen.
Peking und Washington versuchen klarzustellen, wer in Asien das Sagen hat, wer die Regeln bestimmt. Es ist ein Gerangel zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. China verfolgt einige ehrgeizige Projekte. Sie sind ein Beginn, ein erster Versuch, die Führung zu übernehmen.
Beim APEC-Gipfel setzte sich am Ende China durch mit seinem Vorschlag, alle APEC-Mitgliedstaaten in ein internationales Freihandelsabkommen einzubinden. Die USA hatten für ein pazifisches Freihandelsabkommen ohne China geworben. Die Asien-Pazifik-Staaten erbringen mehr als die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung.
Und sonst in der Welt?
Das Atomprogramm des Iran verfolgen viele Länder der Welt mit Argwohn. Russland hat jetzt zugesagt, beim Ausbau des einzigen iranischen Atomkraftwerks zu helfen. Einen entsprechenden Vertrag haben Vertreter beider Länder nach Berichten russischer Nachrichtenagenturen in Moskau unterschrieben. Er sieht vor, dass im Atomkraftwerk Bushehr mit Unterstützung Russlands zwei neue Reaktoren gebaut werden. Außerdem enthält der Vertrag Optionen für den Bau weiterer Anlagen. Bei den Verhandlungen über sein Atomprogramm hat der Iran offenbar akzeptiert, seine Uranvorräte in Russland zu lagern. Im Gegenzug soll der Iran Brennstäbe erhalten. Vor allem Israel und die USA verdächtigen das Land, im Geheimen den Bau einer Atombombe voranzutreiben. Die Abstimmung sollte per Handzeichen und nicht in geheimer Urnenwahl stattfinden. Ein Gericht in Botswana hat die Pläne von Präsident Ian Khama durchkreuzt, seinen Bruder im Parlament zum Vizepräsidenten wählen zu lassen. Die Richter entschieden, dass eine demokratische Wahl im Geheimen stattfinden muss, sodass Wählende vor Einschüchterung und Einflussnahme geschützt sind. Kritiker hatten dem Präsidenten vorgeworfen, seine Familie langfristig an der Macht halten zu wollen. Khama war im September wiedergewählt worden. Seine Regierung hat angekündigt, das Urteil zu akzeptieren. Das 2-Millionen-Land Botswana zählt zu den stabilsten Demokratien des afrikanischen Kontinents. Wer im indischen Bundesstaat Gujarat ein öffentliches Amt bekleidet, muss innerhalb der nächsten 6 Monate nachweisen, dass sein Zuhause eine Toilette hat. Was erstmal ziemlich abgedreht klingt, hat einen ernsten Hintergrund. Mit dem neuen Gesetz will die Regierung des Bundesstaats die hygienischen Zustände verbessern. Denn da immer noch viele Menschen ihre Notdurft unter freiem Himmel verrichten, ist das Trinkwasser häufig mit Darmbakterien verseucht. Der Einbau einer neuen Toilette wird in Gujarat künftig finanziell gefördert und die Amtsinhaber sollen mit gutem Beispiel vorangehen. Laut dem Kinderhilfswerk UNICEF hat mit knapp 600 Millionen Menschen fast die Hälfte der indischen Bevölkerung keinen Zugang zu einer Toilette. Für Frauen und Mädchen ist das auch deshalb gefährlich, weil sie immer wieder Opfer sexueller Übergriffe werden, wenn sie im Freien ihre Notdurft verrichten.
Wissensnachrichten.
Jetzt wird's persönlich im Update. Es geht nämlich um Musik. Musik kann ja ganz viel in uns auslösen. Liebesgefühle natürlich, ganz allgemein Erinnerungen. Mediziner haben auch schon lange entdeckt, dass Musik zum Beispiel gegen Schmerzen hilft. Und sie gibt natürlich Energie. Psychologen haben jetzt einen ganz bestimmten Bereich der Musik für sich entdeckt, den Hip-Hop. Maike Rosenplänter aus unserer Wissensnachrichtenredaktion ist da. Wird ja eigentlich Zeit, oder?
Ja, das stimmt. Viele berühmte Hip-Hopper oder Rapper sind ja in sehr, sehr armen Verhältnissen aufgewachsen und in den Texten ihrer Lieder, da beschreiben sie, wie sie es geschafft haben, dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Also, wie sie ihre Träume verwirklicht haben. Und diese Hoffnung wollen die Psychologen jetzt auf die Patienten übertragen, also zum Beispiel auf Menschen mit Depressionen oder Schizophrenie. Denen wollen sie mit Hilfe von Hip-Hop mehr Selbstbewusstsein geben und ihnen helfen, positiver in die Zukunft zu schauen.
Und wie geht das dann? Einfach mal eine Stunde Hip-Hop hören?
Ja, so leider nicht. Die Musik zu hören ist zwar ein wichtiger Part in der Therapie, aber eben nicht der einzige. Das Hören bzw. das Verstehen der Texte soll helfen, sich selbst eine positive Fantasie aufzubauen. Also wie eine self-fulfilling prophecy. Die Patienten stellen sich vor, dass bei ihnen, wie bei den Musikern, alles besser wird und sie ihre Ziele erreichen. Und dann sollen sie besser durch schwere Zeiten kommen. Das zumindest hoffen die Psychologen. Und ob das Ganze nun auch bei den über 50-Jährigen gut ankommt, das weiß ich nicht. Dazu gibt es auch noch keine Forschung.
Das warten wir ab. Hip-Hop soll Menschen mit psychischen Störungen helfen, positiver in die Zukunft zu schauen. Manchen reicht dafür auch schon ihre Katze. Damit kommen wir ganz elegant zum nächsten Thema. Wissenschaftlern ist es zum ersten Mal gelungen, das Erbgut einer Hauskatzenart zu entschlüsseln. Was haben Sie rausgefunden, Maike?
Also erstmal finde ich es erstaunlich, dass wir schon knapp 9000 Jahre mit Katzen zusammenleben und bisher überhaupt noch nicht so viel von ihnen wussten. Katzen sind ja bis heute weit weniger domestiziert als zum Beispiel der Hund. Sie sind also nicht so abhängig von ihren Besitzern. Aber sie haben im Laufe der Jahrtausende gelernt, dass es ihnen hilft, ein bisschen so zu sein, wie der Mensch es will. Bei der Hauskatze sind 13 Gene auf 5 Chromosomen anders als bei der Wildkatze und die spielen alle eine wichtige Rolle für das Verhalten der Hauskatzen und sie sind an Schaltkreisen beteiligt, die für Angst, das Belohnungssystem und das Gedächtnis zuständig sind. Zum Beispiel haben die Katzen gelernt, dass die Menschen es toll finden, wenn sie auf Mäusejagd gehen und dafür gab es dann früher wahrscheinlich mehr Futter als Belohnung. Ja, und deshalb präsentieren uns unsere Katzen bis heute dann ihre Beute.
Okay, ja, obwohl die toten Mäuse ja eigentlich gar keiner will.
Nein.
Aber wie wurde das jetzt eigentlich untersucht?
Die Forscher an der Washington University in St. Louis haben sich das Erbgut einer Abessiner-Katze vorgenommen. Das ist eine der ältesten gezüchteten Katzen der Welt. Das haben sie verglichen mit dem Erbgut von 6 anderen Hauskatzenrassen, 2 Wildkatzenarten und dem von 4 anderen Säugetieren, nämlich dem Mensch, dem Hund, dem Tiger und der Kuh. Und so konnten sie jetzt endlich das Hauskatzengenom vollständig entschlüsseln.
Und dabei ist was rausgekommen?
Das hat zum Beispiel bestätigt, dass das Gehör der Hauskatze besser ist als das von jedem anderen fleischfressenden Säugetier. Und dadurch können sie sogar die Ultraschallkommunikation ihrer Beute hören und natürlich auch ihre Bewegungen. Außerdem können Katzen bei schlechtem Licht viel besser sehen als zum Beispiel Hunde.
Ich finde Katzen eh cooler als Hunde. Okay. Hauskatzen sind immer noch gute Jäger, aber gar nicht so widerspenstig, wie sie manchmal tun. Das hat die Erforschung ihrer Gene ergeben. Denn sie haben sich im Laufe der Jahrtausende ein bisschen an unsere Wünsche angepasst. Danke, Maike. Gar nicht meinen Wünschen angepasst ist dagegen gerade das
Wetter.
Die Wolken von heute sind in den meisten Teilen Deutschlands gekommen, um zu bleiben. Heute Nacht lockert es nur im Westen und Süden etwas auf. Morgen ist es dann fast überall weiter bewölkt. Im Südwesten und ganz im Westen fällt auch Regen. Ein bisschen Sonne ist am ehesten im Osten und Südosten zu sehen. Das Ganze bei Temperaturen zwischen 7 und 13 Grad. Das war das Update. Ich bin Matthias Wurms und wünsche euch einen schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.